Wann ist die Zeit der rechtzeitigen Hilfe? Immer. Wir denken so nicht. Gerade jetzt haben wir den Vers gelesen. Wenn ich euch diese Frage stelle, dann habt ihr auch die richtige Antwort, weil ihr es gerade vor Augen habt. Aber wann ist die Zeit der rechtzeitigen Hilfe? Jeden Tag und alle Zeit. Wir werden weggezogen, wir werden versucht, wir werden betrogen, wir werden weggeführt. Denkt ihr, der Feind lässt uns in Ruhe? Dein Fleisch lässt dich in Ruhe? Wie oft kommt ihr zum Thron der Gnade vorwärts? Jake. Sehr oft. Einmal pro Woche und das ist genug? Wie ist es mit dir, Vince? Nicht so oft wie Jake. Wir sind so mit unseren Dingen beschäftigt. Wir denken gar nicht daran, mit Freimut zum Thron der Gnade vorwärts zu kommen. Nicht wahr, Sam? Insbesondere, wenn du in deinem Büro sitzt. Bist du im Allerheiligsten in deinem Büro, in dem du im Büro bist? Das ist wirklich unser Problem. Darum sind wir immer in die Fallen gegangen und in die Schlinge des Vogelfängers. Wirklich. Heute Abend bin ich an der Reihe. Amen. Vater, wir sind offen für dein Sprechen. Unser Reden bedeutet gar nichts. Nur wenn du sprichst, dann funktioniert es in den Herzen von den lieben Heiligen überall. Weil Hebräer uns sagt, dass du ein sprechender Gott bist. Und heute sprichst du zu uns in und durch deinen Sohn, den Sohn Gottes, der in uns lebt. Und doch, Herr, bekennen wir, dass wir so oft taub sind, so viele andere Stimmen hören und dein Sprechen versäumt haben. Wir wollen Buße tun und ein Ohr haben zu hören, was der Geist sagt und was Gott, unser Vater, heute durch den Sohn zu uns allen redet. Amen, Herr. Rühre unsere Ohren an. Durchbohre unsere Ohren. Wir wollen diejenigen sein, die dein Sprechen hören. Amen. Lob den Herrn für die Hebräer. Bist du ein Hebräer? Gut. Es ist gut, ein Hebräer zu sein. Kein Koreaner, sondern du bist ein Hebräer. Dieses Buch, dieser Hebräerbrief ist wirklich für uns. Von Anfang an. Ihr müsst es lesen. Gott, der vormals vielfach und auf vielerlei Weise zu uns geredet hat, durch die Propheten. Im Alten Testament gibt es große und kleine Propheten, durch die Gott gesprochen hat. Aber wir müssen darauf Acht geben. Vor vielen Jahren sagte ich dem Herrn, ich möchte mitteilen vom 1. Mose bis zum Maleachi. Habe ich es geschafft? Na, nicht wirklich. Nicht wirklich. Aber es ist so wichtig. Insbesondere die kleinen Propheten. Ich bin noch nicht durch Jeremia und Klagelieder mit den Heiligen gegangen. Ich weiß nicht, ob wir noch die Gelegenheit haben werden, das zu tun. Aber wir gingen durch Hesekiel, Daniel, Maleachi, Jesaja natürlich und die 5 Bücher Mose. Aber ihr könnt selbst da durchgehen. Lest sie einfach. Es ist das Wort Gottes. Es ist das Wort Gottes. Das einzige Buch, das es würdig ist, dass wir es durchlesen. Dass wir den Plan Gottes wissen und das, was Gott uns zu sagen hat. Wir brauchen nicht so viele sogenannten Botschaften. Unser Gut, das Wort Gottes ist gut genug und klar genug. Aber wir lesen gerne so viele andere Dinge. Nicht wahr? So viele verschiedene Bücher. Aber das Wort Gottes wird als das Buch bezeichnet. Darum heißt es auch die Bibel. Das bedeutet das Buch. Es gibt so viele Bücher, aber es gibt nur eines, das Buch heißt. Wir müssen es lesen, essen, darüber nachdenken, so wie Psalm 1 sagt. Tag und Nacht darüber nachdenken. Lest es nicht nur und vergesst es wieder. Es ist nicht nur irgendein Buch. Es ist Gottes Sprechen. Ich erinnere mich an das, was Stefan gesagt hat. Es ist Gott, der spricht. Kein Professor, kein Lehrer, kein Pastor, nicht Menschen, die hier reden. Er hat es erwähnt. Wenn dein Boss zu dir redet, dann hörst du besser genau zu. Ansonsten verlierst du deinen Job. Nicht wahr, Kyle? Wenn dein Boss was zu dir gesagt hat oder dein Manager, dann hörst du besser. Aber was ist mit Gottes Sprechen? Was ist mit dem Sprechen des Herrn, dass er zu uns redet? Wie reagieren wir? Sagen wir nur, okay, ich hab's verstanden, ciao, und nichts passiert. Was würdest du denken, wenn du der Chef bist und du etwas gesagt hast und keiner im Büro hört auf dich? Du wirst böse sein. Du wirst zornig sein und denkst du, Gott wird nicht auch zornig sein, das steht auch geschrieben. Wir dachten immer, Gott ist so liebenswert, lieb und nett. Niemals ist er böse. Wie kann es sein, dass du böse werden kannst, aber Gott nicht? Wenn Gott böse wird, dann passt du besser auf. Ich weiß wirklich nicht, was ich euch sagen soll. Lest es einfach selbst. Lest es. Wenn ihr es lest, wird Gott zu euch sprechen. Hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet in dem Sohn. Und dann beschreibt er uns, dass er der Sohn Gottes ist und Gott. Der Herr ist Gott. Hier steht geschrieben, den er zum Erbe aller Dinge gesetzt hat, durch den er auch das Universum gemacht hat. Könnt ihr euch das vorstellen? Gott hat alles geschaffen. Ich habe es erwähnt in Johannes Kapitel 1. Alle Dinge wurden durch ihn gemacht, durch das Wort. Und ohne ihn, ohne das Wort wurde nichts geschaffen, das geschaffen wurde. Kolosser sagt, alle Dinge wurden von ihm, durch ihn und zu ihm hin erschaffen. Du und ich, wir sind von Gott geschaffen. Ist das nicht gut genug? Wir sind für ihn geschaffen. Wie ist es mit deinem Auto, Vince? Kann es einfach jeder, der will, benutzen? Du hast dafür bezahlt. Du hast es zwar nicht gebaut, aber du hast es bezahlt. Wofür hast du es? Würdest du es mir ausleihen? Wirklich? Wir sind von ihm geschaffen und für ihn. Gott hat uns, insbesondere uns, für sich selbst und für seine Herrlichkeit erschaffen. Wir dachten immer, wir hätten die Wahl, wir hätten eine Wahl. Ja, das ist, weil Gott dich nicht zwingt. Aber eigentlich ist es, ihn zu lieben, ihm zu dienen und zu tun, was er sagt. Das ist normal. Wir haben eigentlich keine Wahl. Aber weil Gott uns einen freien Willen gegeben hat, deswegen denken wir, wir hätten die Wahl. Und wir haben immer die falsche Wahl getroffen. Er, der Herr, welcher die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Abdruck seines Wesens ist. Darum konnte der Herr sagen, wer mich sieht, der sieht Gott, den Vater. Und alle Dinge trägt durch das Wort seiner Kraft. Warum funktioniert heute noch alles? Wegen der guten Regierung? Wer hält alles noch zusammen? Warum denkt ihr, dass die Sonne jeden Morgen aufgeht? Und zwar pünktlich. Wirklich pünktlich. Darum hast du eine Schweizer Uhr. Weil alles noch pünktlich ist. Deswegen gibt es keine Unfälle dort im Universum. Stell dir vor, jeden Monat für Monat fliegt ein Planet in den anderen und explodiert. Wir wären schon alle längst verschwunden. Wenn wir nicht wissen, dass unser Herr so ein wunderbarer Gott ist. Wir glauben sogar nicht mal an seine Existenz. Warum funktioniert alles so synchron und wunderbar? Steve, denkst du, morgen geht die Sonne um 12 Uhr mittags auf? Was ist, wenn die Sonne entscheidet, zu ihrer eigenen Zeit aufzugeben eines Tages? Es wäre ein Chaos überall. Wir haben nie daran gedacht, wer alles zusammenhält. Der Herr hält alles zusammen. Er trägt alles durch alle Dinge, durch das Wort seiner Kraft. Wir sollen dadurch erkennen, dass Gott wirklich Gott ist. Mach keine Späße mit ihm. Denk nicht, ich kann einfach nur an seine Existenz glauben und das genügt schon. Nein, unser Herr Jesus Christus hat alles erschaffen. Und es steht geschrieben in Kolosser, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Wenn Gott sagt, lass uns Menschen machen nach unserem Bild, welches Bild ist das? Der unsichtbare Gott. Es ist das Bild Christi. Es ist das Bild Christi. Er ist das Ebenbild. Der Mensch wurde nach Gottes Ebenbild geschaffen, was eigentlich Christus ist. Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. In 1. Mose 1 steht geschrieben, lasst uns die Menschen machen, in unserem Ebenbild, nach uns gleich. Schätzt ihr das nicht? Habt ihr jemals darüber nachgedacht? Isaac? Warum magst du Isaac? Stell dir vor, Isaac wäre mit einem Adlergesicht geboren. Nein, wir müssen das schätzen. Wir sind wunderbar gemacht, sagt das Wort Gottes. Wir sind wunderbar gemacht, um Gottes Herrlichkeit auszudrücken. Aber was drücken wir aus den ganzen Tag? Was drücken wir aus? Er, welcher die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge trägt durch das Wort seiner Kraft, Das ist beeindruckend. Ich möchte einfach, dass wir alle ein Bewusstsein davon haben, wer Christus ist. Es ist nicht nur, okay, er wurde ein Mensch und unser Erlöser und das ist es. Er starb am Kreuz und fertig. Nein, er ist Gott selbst. Deswegen sagt Kapitel 1, er ist Gott selbst. Und er hat die Reinigung von den Sünden vollbracht. Er hat sich zur Rechten der Majestät in der Höhe niedergesetzt. Und ist umso viel mehr geworden als die Engel. Er beschreibt hier einfach diesen wunderbaren Christus. Nicht nur als Menschensohn, sondern als der Sohn Gottes. Christus ist Gott. Wir müssen ihn respektieren. Wir müssen ihn fürchten. Wir müssen auf ihn hören. Er ist Gott. Er ist nicht nur irgendwer. Darum steht das hier geschrieben, um uns ein inneres Bewusstsein zu geben von diesem wunderbaren Gott. Und er hat sogar einen höheren Namen erhabt als die Engel. Engel sind nichts, sie sind Diener, um den Erben der Erlösung, derer, die die Errettung ererben sollen, zu dienen. Wir sehen sie nicht, aber sie sehen uns. Sie sind Boten Gottes. Sie sind Diener, um uns zu dienen. Das ist beeindruckend. Und heute sitzt der Herr auf dem Thron. Daher sagt uns Hebräerbrief alles über diesen wunderbaren Jesus Christus. Alles, was er vollbracht hat. Nicht nur seine Fleischwerdung als Mensch, sein Tod am Kreuz für unsere Erlösung, sondern er vollendet alles, was Gott vollbringen wollte. Von Anfang der Schöpfung an ist er Mensch geworden, hat die Erlösung vollbracht und jetzt sitzt er auf dem Thron. Warum wiederhole ich dies? Warum müssen wir das sehen? Weil wir das volle Werk Christi sehen müssen. Er ist nicht nur unser Erretter. Du musst nur an ihn glauben, für die Vergebung der Sünden wiedergeboren werden und ein Kind Gottes werden. Nein. Er hat alles vollbracht. Selbst in der vergangenen Ewigkeit, in der Schöpfung. Und alles, was er tun musste, um uns zu erretten. Und dann der ganze Weg bis zum Thron. Ist es fertig? Ja? Ja. Es ist vollbracht. Alles ist vollbracht. Hebräerbrief sagt sogar, dass es alles vor Grundlegung der Welt vollbracht wurde. Musst du irgendwas machen? Musst du ans Kreuz gehen? Nein. Dafür bist du nicht qualifiziert. Du bist nur qualifiziert, um zu sterben, aber nicht, um der Erlöser der Menschheit zu sein. Aber der Herr hat uns mit sich gekreuzigt. Das ist wunderbar. Er hat uns mit sich genommen. dass unser alter Mensch gekreuzigt würde. Alles ist vollbracht. Wir müssen das alles verstehen, was es bedeutet, um in seine Ruhe hineinzukommen. In Kapitel 4. In seine Ruhe hineinzukommen. Was bedeutet das? In seine Ruhe hineinzukommen. Um welche Werke geht es hier? Ja, was sind die toten Werke? Ich sollte nicht die ganze Zeit Fragen stellen. Es bedeutet, der Herr hat schon alles für uns vollbracht. Schon in der Schöpfung, in 6 Tagen, in 1. Mose, hat er in 6 Tagen alles renoviert und geschaffen. Er hat alles getan. Er hat alles renoviert nach dem Gericht davor. Und dann ganz am Ende des 6. Tages hat er den Menschen geschaffen, Adam. Was sollte Adam tun? Nochmal bei Tag 1 anfangen? Nein, er konnte gar nichts tun. Adam sollte nur genießen, was Gott geschaffen hatte. Das bedeutet es, in seine Ruhe hineinzugehen. Das steht in 1. Mose 1. Aber wie ist es mit dem Eingehen in die Ruhe Christi? Kämpfst du heute? Hast du heute zu kämpfen? Oder kommst du in seine Ruhe hinein? Was bedeutet das, in seine Ruhe hineinzukommen? Ich kann es nicht einmal erklären. Er hat schon alles vollbracht. Den ganzen Weg bis zum Thron. Denkt ihr, er sitzt dort nur für sich selbst? Ist er nur für sich selbst gekreuzigt worden? Warum wurde er gekreuzigt? Für euch. Und er ist nur für sich selbst auferstanden? Wieder auferstanden? Auch für uns. Und aufgefahren? Auch für uns. Wow. Was müsst ihr machen noch? Geht einfach in seine Ruhe hinein und setzt euch mit ihm auf den Thron. Aber wenn wir das nicht sehen, dann werden wir zu kämpfen haben. Oh, wie schaffe ich denn den Weg zum Thron? Wie soll ich das nur machen? Wie wirst du das machen? Willst du auf dem Thron sein? Wie? Ihr müsst glauben, ihr müsst ihm glauben, dass er es für dich, mich und für uns alle gemacht hat. Kämpft nicht herum. Er hat uns zusammen mit ihm lebendig gemacht, uns zusammen auferweckt. Und er hat uns mit ihm zusammen in den Himmel niedergesetzt. Was habt ihr noch zu machen? Gib dein Bestes, dort hochzufliegen. Bitte Elon Musk in seiner Rakete mal da hochzufliegen. Du kannst damit nicht mal so hoch fliegen, wie es nötig wäre. Und es könnte auf dem Weg explodieren. Wie sollen wir dieses Ziel erreichen? Sagt es mir. Es ist ein Geheimnis. Und es ist schwer zu verstehen. Deswegen haben wir so oft zu kämpfen. Und am Ende geben wir dann auf und sagen, ach, vergiss es.
Wollt ihr Erstlinge werden?
Wer ist der Erstling? Es steht geschrieben. Du kannst nicht mehr Erstling werden, weil Christus schon ein Erstling ist. Also vergiss es mit deinem Ziel, Erstling zu werden. Es gibt schon einen Erstling. Nicht wahr, David? Sei einfach zufrieden, ein Letztling zu sein. 1. Korinther 15 sagt uns, Christus ist der Erstling. Weil er die Erstlingsfrucht ist, sind wir in ihm Teil von dieser Erstlingsfrucht. Deswegen ist Epheser 2 so wunderbar. Zusammen mit ihm auferweckt. Zusammen mit ihm auferstanden. Wer ist am dritten Tag von den Toten auferstanden? Nur du? Ah, gut, ich bin froh, dass ich auch dabei sein darf. Ich weiß nicht, wie ich euch das für eure Erfahrung erklären soll, wenn ihr erkennt, dass ihr mit ihm zusammen auferweckt wurdet, ob ihr tot oder lebendig seid. Wann bist du mit ihm gestorben? Wann wurdest du mit ihm auferweckt? In der Taufe. Ihr wurdet in seinen Tod hineingetauft. Ihr seid zusammengewachsen mit ihm in den Tod. So konntet ihr sterben. Als Christus am Kreuz gestorben ist, sind wir auch mitgestorben. Versucht also nicht noch mehr zu sterben. Wie kann ein Toter noch toter sein als tot? Wollt ihr noch toter sein als tot? Es gibt so viele Geheimnisse, wunderbare Dinge, wovon wir noch kein Verständnis haben. Der Glaube ist die Verwirklichung dessen, was man hofft, das Überführtsein von Dingen, die wir nicht sehen. Denkt nicht, Glaube ist nur zu glauben, dass er auferstanden und gestorben und auferstanden ist. Was ist mit euch und mit mir? Paulus sagte, Christus wurde gekreuzigt und ich werde langsam gekreuzigt. Wie viel Mal wurdest du gekreuzigt? Bist du noch am Leben, Steve? Paulus sagte, so lebe nur nicht mehr ich. Aber wir sind nicht nur mit ihm gekreuzigt. Wir sind auch mit ihm auferweckt. Wir sind mit ihm in der Auferstehung zusammengewachsen. Ist das nur Formalität? Oder nur ein religiöses Ritual? Oder ist es eine Wirklichkeit für uns? Wir haben dieses Lied gesungen. Mit ihm im Grab, mit ihm auferweckt. Zweimal, dreimal. Ist das nur ein religiöser Gedanke? Was zieht ihr vor? Nur daran zu glauben, mit Christus tot zu sein, aber tatsächlich bin ich immer noch am Leben mit sehr vielen Problemen. Lest also nicht nur das Wort. Lest das Wort nicht nur. Wir müssen erkennen, was für einen wunderbaren Christus wir haben. Wenn er nur Gott da oben ist und wir wissen nichts von ihm, daher glauben viele Leute, dieses Holz ist Gott, die Sonne ist Gott. Manche glauben sogar, dass Tiere Gott sind. Die heilige Kuh, nicht wahr? In Indien? Ist es nicht so? Warum ist die Kuh dort heiliger? Wie kann das sein als ihr? Aber die Leute glauben das. Wir wurden von diesem Betrüger betrogen. Der Verführer, der Betrüger der ganzen Welt. Offenbarung 12. Werdet nicht betrogen. Seid nicht betrogen. Wir müssen solch einen wunderbaren Gott kennen. Wenn ihr die Schöpfung und die ganze Welt anschaut, seht ihr die Kraft Gottes. Deswegen müssen wir die ganze Schöpfung Gottes schätzen. Gott ist mein Zeuge. Ich habe ihm immer gesagt, du bist ein wunderbarer Schöpfer. Wenn ich jedes Mal meine Hand anschaue, wer kann so eine wunderbare Hand schaffen? Es ist nicht nur ein Stock, es sind so viele Gelenke, Glieder und all diese Gelenke können so viele Dinge tun, wunderbare Dinge. Wer hat das entwickelt? Selbst wenn die Menschen einen Roboter bauen, dann kopieren sie dich. Sie können nur kopieren, weil sie kein besseres Design schaffen können. Es ist ein wunderbares Design, deswegen sagt das Wort, wir sind wunderbar geschaffen. Gott ist der beste Entwickler. Die Bäume, die Früchte, alle Kreaturen, alle Geschöpfe, die großen und die kleinen. Gott ist ein wunderbarer Entwickler. Ein Designer. Schaut euch selbst an. Das zeigt, es gibt einen wunderbaren Gott, der alle diese Dinge geschaffen hat. Und in Psalm 19 steht geschrieben, die Himmel verkündigen die Herrlichkeit Gottes. Wenn ihr all die Schöpfung anschaut, könnt ihr nicht sagen, es gibt keinen Gott. Nur die törichten Menschen sind so verblendet. So verblendet. Wenn du Hebräer liest, dann musst du diesen wunderbaren Gott sehen. Nicht nur Christus als unseren Erretter, der für uns am Kreuz gestorben ist und das war's. Nein, sein ganzes vollbrachtes Werk seit der Schöpfung, der ganze Weg bis zum Thron. Für dich und für mich. Ja, ihr müsst das schätzen. Glaubt nicht nur an ihn. Ihr müsst schätzen. Wir sind wunderbar erschaffen. Einfach beeindruckend. Das ist es, was die ersten Kapitel von Hebräer uns sagen. Gott hat alles vollbracht für dich und mich. Und was er will, ist, dass du in seine Ruhe hineinkommst. Aber wir wollen das nicht. Wir wollen lieber unsere eigenen Sachen schaffen und unsere eigenen Wege gehen. Darum erfahren wir so viele Sorgen und Probleme. Furchtbare Dinge. Und dann beschuldigen wir Gott. Wie kann es sein, dass du mir nicht geholfen hast? Und dann beschuldigen wir ihn. Nein, beschuldige nicht Gott. Wir müssen diesen wunderbaren Gott wertschätzen. Das sagt uns Hebräer wirklich. Und wenn ihr zu Kapitel 2 kommt, zeigt es uns das Ziel, die Bestimmung des Menschen. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Denkst du, Gott kümmert sich um dich? Kümmert sich um deine Kinder? Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? So sehr, dass er selbst Mensch wurde. Denkt darüber nach. Nehmt es nicht selbstverständlich. Ah ja, lobt den Herrn, der Herr wurde ein Mensch. Wir kennen alle Johannes 1. Das Wort wurde Fleisch und zeltete unter uns. Wir kennen alle das Wort, aber keiner schätzt es. Er wurde ein Mensch, nicht nur um dich und mich zu erretten, sondern alle, uns alle. Weil wir Menschen eine so hohe Bestimmung haben. Er will, dass wir Menschen über die Erde regieren. Aber der Mensch kann nicht mal hier in Kalifornien regieren. Schaut euch diesen Governor an. Newsom. Er macht so viele Probleme. Wie kann solch eine Person ein Gouverneur werden? Kyle, willst du ihn ersetzen? Wir Menschen können nicht regieren. Wir können nicht mehr über uns selbst regieren. Kannst du über deine schlechte Laune regieren? Kannst du über deine eigenen Gedanken regieren? Über deine Herzensbegierden? Über dein eigenes Fleisch? Über deine Zunge? Über deine Lippen? Was hat Jakobus gesagt, niemand kann die Zunge bändigen. Nein, wir sind gefallen. Darum kam der Herr, um uns zu erretten, aber nicht nur um uns zu erretten. Nein, sein Tod ist wunderbar. Wir müssen seinen Tod wertschätzen. Wir sind mit ihm gestorben und dann sind wir mit ihm zusammen auferweckt. Aber warum lieben wir immer noch den alten Menschen? Dann ist Christus umsonst gestorben. Jeder Schritt ist ein wunderbarer Schritt. Ihr sollt es nicht nur wissen, sondern wertschätzen und es in eurem Leben anwenden. Ich wiederhole das nicht, weil ihr es nicht schon wüsstet, sondern um das Verlangen in dir und in mir, in euch und mir aufzuwecken, es in unserem täglichen Leben anzuwenden. Warum lieben wir immer noch die Welt? Obwohl wir wissen, dass sie bald verschwindet, in 2. Petrus 2. Was hat Petrus gesagt? Was wird mit dieser Welt geschehen? Was? Sie wird verbrannt. Sie wird zu Asche. Liebt ihr Asche? Alles wird von Gott gerichtet werden. Und auch wir. Darum steht geschrieben, wir müssen Rechenschaft vor ihm ablegen. Vielleicht nicht morgen oder nächsten Monat, nicht heute. Dann denkt ihr, ja, ihr seid in Ordnung. Aber wenn er kommt, das ist der Zeitpunkt, wann ihr euch rechtfertigen müsst. Darum gibt es heute die Möglichkeit, eine Chance, Buße zu tun. Darum verzögert der Herr sein Kommen. Positiv gesehen, dass wir im Leben reif werden. Aber negativ gesehen ist, dass wir Buße tun. Alle diese Punkte sind sehr bedeutsam. Kapitel 2 sagt, wir sind geschaffen, um zu herrschen, um über die ganze Schöpfung Gottes zu herrschen. Ich weiß nicht, ob ihr das jemals geschätzt habt oder darüber nachgedacht habt. Bist du zufrieden mit Apple? Sag nicht nur einfach nein, du hast schon deine Vorteile. Du kannst nicht sagen, du hast keine Vorteile. Aber du solltest feststellen, dass es nur zeitlich ist. Es ist ein guter Job von Gott, ja, aber es ist nicht mein Gott. Ist Apple größer als Gott? Vergesst das nicht, dass es nicht so ist. Wir Menschen sind gemacht, um über die ganze Schöpfung Gottes zu regieren. Und Hebräer 12 erklärt uns das, wiederholt das für uns. Ich möchte gern nochmal Hebräer 12 für uns vorlesen. Hebräer 2. Es sind nicht nur die Verse dort. Hebräer Kapitel 2, Vers 6. Es hat aber jemand irgendwo bezeugt und gesagt, was ist der Mensch? Das ist ein Zitat von Psalm 8. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Oder des Menschensohn, dass du ihn besuchst. Wisst ihr, wie sehr der Herr an uns denkt? Er sorgt für uns. Er besucht uns. Du hast ihn ein wenig unter die Engel erniedrigt. Manche Übersetzungen sagen, nur ein wenig unter Gott, ein wenig niedriger unter Gott. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Das ist eure Bestimmung und hast ihn über die Werke deiner Hände gesetzt, Gottes Werke. Gott hat alles geschaffen durch Christus. Und aber wer kümmert sich um diese ganze Schöpfung Gottes? Ja, hast ihn über die Werke deiner Hände gesetzt, alles hast du unter seine Füße getan. Darum gehorcht der deutsche Schäferhund Mercedes, gehorcht euch, nicht wahr? Höre, und sie hört. Warum ist es so? Weil Gott ihn so geschaffen hat. Darum ist er ein deutscher Schäferhund. Er ist dir unterworfen, untertan. Wenn du sagst, sitz, dann setzt er sich hin. Beeindruckend. Aber wenn du deinen Kindern sagst, setz dich hin, sagen sie, nein. Stopp. Sie sagen, nein, ich möchte gern spielen. Ich will nicht. Könntest du dir vorstellen, wenn dein Hund sich so verhalten würde? Nein, weil er dir untertan ist. Warum fliegen all die Vögel von dir weg, wenn du kommst? Sie haben Angst vor dir. Die ganze Schöpfung, die Geschöpfe. Der Mensch hat Macht über die ganze Schöpfung Gottes. Du hast alles unter seine Füße getan, denn indem er ihm alles untertan machte, hat er nichts ausgenommen, was ihm nicht untertan wäre. So beeindruckend. Ihr solltet das schätzen. Jetzt aber sehen wir noch nicht, dass ihm alles untertan ist. Noch nicht. Warum? Weil wir gefallen sind. Weil wir gefallen sind. Noch nicht. Aber das heißt nicht, dass du nicht herrschen wirst. Du bist vorherbestimmt, zusammen mit Christus zu regieren. Darum sagt Offenbarung, dass wir Könige und Priester werden. Und wir werden mit Christus über diese Erde herrschen. Aber dafür müsst ihr qualifiziert sein. Und heute ist die Zeit, um trainiert zu werden. Nicht als Doktor oder Ingenieur trainiert zu werden und was immer du gerne werden würdest. Gott trainiert dich für den höchsten Beruf, die wichtigste Berufung in diesem ganzen Universum, um zu herrschen. Angemessen. Mit Christus werden wir regieren. Und wenn ihr seht, was heute geschieht, dann erkennt ihr, wie wichtig es ist, ein angemessener Herrscher zu sein. Oder ist es besser in Arizona? Wie sieht es dort aus? Nein, die ganze Welt ist in einem großen Durcheinander, weil der gefallene Mensch nicht regieren kann. Das ist unmöglich. Aber wir sind bestimmt, um mit Christus zu regieren und die Herrschaft in dieser Welt zu übernehmen, so wie in 1. Mose 1 steht. Wir sind geschaffen im Bilde Gottes, in seinem Abbild. um zu herrschen über die ganze Schöpfung Gottes. Denk nicht, dass das eine einfache Aufgabe ist. Wir können es nur durch Christus heute tun. Wir sehen aber Jesus, der ein wenig unter die Engel erniedrigt wurde, um seines Todesleidens willen, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Aber im Christentum sehen wir immer nur den gekreuzigten Christus mit einer Dornenkrone, keine Herrlichkeit und keine Ehre. Wir schätzen nur den, der gekreuzigt wurde, und das war's. Aber er hängt nicht mehr am Kreuz. Hängt er noch dort? Ist er immer noch im Grab? Rennt er immer noch auf der Welt rum und genießt die Welt? Wo ist er? Aufgefahren. Und er hört dort auf den Engelschor, hört dem Engelschor zu. Er macht heute alle seine Feinde zu seinem Fußschemel. Und er ist unser König. In seiner Auffahrt wurde er der Herrscher über die Könige der Erde. So macht euch keine Sorge über die Herrscher heutzutage. Sie sind alle unter den Füßen unseres Herrn. Aber in Zion, welche die Stadt des großen Königs ist, dieses großen himmlischen hohen Priester, König der Gerechtigkeit, König des Friedens. Wir müssen ihn so kennen. Wollt ihr die Priesterschaft praktizieren, ohne den großen hohen Priester zu kennen? Wie wollt ihr das praktizieren? Ohne einen rechten Präsident in diesem Land, wie soll dieses Land denn weiter existieren? Mit diesem Bye-Bye-Präsident? Bye-Bye-Präsidenten? Nein, mit Sicherheit nicht. Denkt also nicht, wir können in Zion alles machen, was wir heute wollen, als hätten wir keinen König. Wie heißt Zion? Die Stadt des großen Königs. Was hast du gesagt? Die Stadt des großen Königs. So, da muss ein König. Wer will der König in Zion sein? John Yao? Sam Huang? Warum verhalten wir uns so, als hätten wir keinen König? Warum wollen wir ihn ersetzen? Bist du der Mitkönig, der Unterkönig in Zion? Bist du der Assistent des Königs? Oder bist du die Resistenz, also der Widerstand des Königs? Wir tun, was wir machen wollen. Das passiert, wenn wir einen schlechten König haben oder wenn wir König sind. Wir brauchen diesen großen hohen Priester, der inmitten der goldenen Leuchter wandelt. Und was tut er dort? Er regiert. Er regiert. Er sagt mir, stopp, tu dies. Er ist ein großer hoher Priester. Wenn du die sieben Sendschreiben liest, seht ihr, was dieser hohe Priester tut. Haben wir solch einen großen hohen Priester hier in Fountain Valley? Haben wir das Bewusstsein, dass er in unserer Mitte ist? Damit er uns sagt, was zu tun ist und was wir nicht tun sollen? Wir sind uns dessen nicht einmal bewusst. Was nützt es, wenn wir wissen, dass wir so einen großen hohen Priester und König der Gerechtigkeit und des Friedens haben? Wenn jeder nur das macht, was ihm passt. Jeder macht, was in seinen Augen recht ist. Wie könnten wir dann das Reich sein? Das Wissen funktioniert nicht. Es ist die Erkenntnis, die subjektive, innere Erkenntnis, nicht nur die Erkenntnis, sondern die Erfahrung, dass wir uns selbst, diesem großen hohen Priester, unterwerfen. Du sagst doch, du machst doch, was dein Chef sagt, oder? Warum? Weil du wirst dafür bezahlt. Wer zahlt? Wer zahlt in, bezahlt dich in Zion? Na, du hast niemanden Rechenschaft abzulegen. Du kannst machen, was du willst in Zion. Wenn wir diese Erkenntnis nicht haben, dass wir einen König haben, den König der Gerechtigkeit, den König des Friedens, der hier regiert, der die ganzen Situationen überschaut, der uns sagt, dass wir die erste Liebe verlassen haben, nicht nur verloren, sondern verlassen. Verlassen ist eine andere Sache, als nur zu verlieren. Du hast deine erste Liebe verlassen. Was für eine Gemeinde ist es, eine Gemeinde ohne die Liebe? Wenn wir sagen, wir haben den Baum des Lebens, dann sollte dieses Leben Liebe produzieren. Darum sagt der Herr, wenn er nicht Buße tut, dann werde ich den Baum des Lebens entfernen. Nur, wenn ihr Buße tut und wenn ihr überwindet, dann werde ich euch vom Baum des Lebens zu essen geben. Ansonsten wird der Leuchter entfernt werden und auch der Baum des Lebens ist nicht mehr da. Es ist nicht nur das Lesen der Bibel und dass wir so viele Dinge von der Bibel wissen und wir wenden sie aber nicht an. Wir sind uns dessen nicht bewusst. Wir haben solch einen großen, hohen Priester in unserer Mitte, der in unserer Mitte wandelt, der regiert. Er ist der König in unserer Mitte. Es ist nicht, dass wir, es wäre, ist nicht so, dass wir gar keinen König haben. Wenn jeder von uns sich dessen bewusst ist, dann ist das Gemeindeleben herrlich. Wir sehen aber Jesus. Und wenn du Jesus siehst, was siehst du dann? Nur einen Erlöser? Sag mir ehrlich, seid ihr euch in eurem täglichen Leben bewusst, dass Jesus auf dem Thron sitzt? Ich rede nicht darüber, wisst ihr, dass er auf dem Thron sitzt, sondern seid ihr euch dessen bewusst, dass Christus heute auf dem Thron sitzt?
Wenn
Wenn nicht Christus auf deinem Thron sitzt, wer sitzt denn dann auf deinem Thron? Das Ich, das Selbst, sitzt auf, wird auf dem Thron sitzen. Oder noch jemand anderes wird auf dem Thron sitzen. Wir sehen aber Jesus, der auf dem Thron sitzt, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Das ist sehr wichtig. Und dann haben wir heute Morgen diesen wunderbaren, treuen Mose gesehen. Darum, heilige Brüder, Kapitel 3, 1, Teilhaber der himmlischen Berufung, richtet eure ganze Aufmerksamkeit auf den Apostel und hohen Priester unseres Bekenntnisses, Jesus. Habt ihr ihn jemals Apostel Jesus genannt? Wie ist es mit Apostel Paulus, Apostel Petrus, Apostel Johannes, nicht wahr, Timo? Aber warum haben wir ihn nie Apostel Jesus genannt? Wie kannst du deine Aufmerksamkeit auf den Apostel Jesus richten, wenn du nicht mal weißt, dass er ein Apostel ist? Jeder hat Apostel Paulus zitiert. Aber was ist mit Apostel Jesus? Nicht wahr, John? Wie ist er ein Apostel geworden? Er ist von Gott eingesetzt. Er ist von Gott gesandt. Er hat Gottes Plan und Vorsatz erfüllt. Das Wort Apostel bedeutet der Gesandte. Es ist nicht eine Person in einer hohen Position. Es ist nur eine Person, die von Gott gesandt wurde. Nur gesandt. Und wir denken von Apostel als von jemandem, der einfach in einer großen, hohen Position ist. Jesus war gesandt, was zu tun, um ein Niemand zu sein. Willst du gesandt sein, ein Niemand zu sein? Verfolgt zu werden, durch Leiden zu gehen? Kyle, hast du darauf Lust? Nein, dann bist du nicht qualifiziert, ein Apostel zu sein. Keiner von uns ist es. Wenn dich jemand sendet, um zu leiden, was wirst du tun? Selbst wenn du gehen würdest, Vince, dann würde deine Frau sagen, nein. Nicht wahr, Steve? Wenn der Herr dich sendet, um zu leiden, wirst du gehen? Vielleicht nicht. Ich hätte wahrscheinlich die gleiche Antwort, wahrscheinlich nicht. Okay, was für Gott zu tun? Kein Problem. Aber gesandt zu sein, um zu leiden, gekreuzigt zu werden, bist du willig? Der Herr ist solch ein Apostel, gesandt, um einen unmöglichen Auftrag auszuführen. Lob den Herrn, er war willig. Und er ist so treu. Wenn er nicht treu gewesen wäre, hätte er nach ein bisschen Leiden gesagt, ciao, ich gehe zurück zu meinem Thron. Ist es ihm möglich, einfach jederzeit zu sagen, ich steige aus? Nein, ciao, ich gehe zurück. Hättet ihr das nicht so gemacht? Wenn es so viel Leiden bei Apple gibt, was machst du? Ciao, sagst du. Du kündigst. Du wirst Apple verlassen ohne. Ohne einen Apfel. Es gibt keine Äpfel mehr bei Apple. Es ist wirklich so, ab und zu konnte ich dort mal Mittag essen und jedes Mal, wenn du dort gegessen hast, gab es einen Apfel. Aber jetzt, wenn du dort essen gehst, gibt es keinen, nicht mal mehr Äpfel. Ihm sind die Äpfel ausgegangen. Du würdest sagen, ich steige aus. Der Herr ist nicht ausgestiegen. Er ist durch so viel hindurchgegangen für uns alle, um uns zu erlösen. Er war willig zu leiden. Und er war treu bis zum Ende. Treu bis zum Ende. So wie Mose. Könnt ihr euch das vorstellen? Mose hat exakt alles nach dem Vorbild gemacht, das ihm auf dem Berg gezeigt wurde. Hat er sich Notizen gemacht? Hatte er ein iPad dabei? Hatte er einen Kassettenrekorder? Okay, Gott, bitte wiederhol nochmal, dann kann ich aufnehmen. Jedes kleine Detail. So beeindruckend, er war so treu. Mose ist berühmt dafür, treu zu sein. Er war so treu mit jedem Detail. Wenn ihr von 2. Mose 25 bis zum Ende lest, jedes Detail bezüglich der Stiftshütte steht dort. Sogar jedes Detail bezüglich der Priesterschaft. Er hat sie niedergeschrieben im 3. Buch Mose. Sind wir so genau, wenn wir Gott dienen? Wir fügen gern was hinzu oder ziehen Dinge ab. Am Ende der Bibel warnt uns Gott, fügt nichts hinzu. Wenn ihr etwas hinzufügt, was wird Gott euch hinzufügen? Oh Mann, magst du diese Plagen? Und wenn du etwas wegnimmst von dem Wort, dann nicht nur dein Name, sondern dein Anteil am Baum des Lebens wird weggenommen werden. Im letzten Kapitel der Bibel. Das ist eine Warnung. Das ist eine Warnung. Aber ihr könnt sehen hier, wie Mose so treu war. So treu. Niemand ist treuer als Mose. In der ganzen Schrift. Er hat exakt das gemacht, was Gott ihm gesagt hatte, was Gott ihm befohlen hatte. Wenn ich solche Anweisungen kriege, schon noch bevor ich unten am Berg bin, habe ich schon die Hälfte vergessen. Oh, was hat er gesagt? Oh, wie viele Schichten? Leder und oh, welches Holz und was waren nochmal die Maße? Wie oft hätte ich hoch, wäre ich hoch und runter gerannt und hätte nochmal nachfragen müssen. Aber wir fügen gerne Dinge hinzu und machen die Dinge auf unsere Art und Weise. Aber Mose war sehr treu. Es ist einfach beeindruckend. In seinem, wenn wir Gott dienen, können wir nicht untreu sein. Tu einfach zu tun, was er sagt. Es ist geschrieben. Schaut einfach im Wort nach. Mose hatte keine Bibel. Wenn Gott Wenn Gott alles auf Steintafeln geschrieben hätte, wie hätte er das alles runtertragen können? Hätte er ein paar Engel fragen müssen, dass sie ihm helfen, die Tafeln runterzutragen. Wir müssen alles sehen. Dieser Mann wurde von Gott eingesetzt. Und heute dienen die Menschen Gott einfach freiwillig. Sie wurden gar nicht eingesetzt. Oh, ich bin arbeitslos. Ach, dann habe ich hier einen guten Job. Er wurde eingesetzt. Es ist so beeindruckend. Unser Herr Jesus Christus ist größer als Mose. Er ist treu. Er ist nicht vergleichbar. Obwohl Mose sehr treu war, ganz am Ende ausgenommen. Am Ende hat er seine Geduld verloren. Er wurde zornig. Er wurde böse. Und hat den armen Felsen geschlagen. Der Herr hat ihm nur befohlen, sprich zu dem Felsen und Wasser wird rauskommen. Mose war so böse. So werde nicht böse im Gemeindeleben, sonst wirst du jemanden den Kopf mit einem Stock hauen. Aber der Herr war treuer als Mose. Insbesondere über das Haus Gottes. Und dann im nächsten Kapitel ist das Hineinkommen in das gute Land. Er ist unser Josua. Josua ist der hebräische Name für Jesus. Jeshua. Lob den Herrn, diese zwei Namen sind dort geschrieben, Mose und Josua. Der eine hat sie aus Ägypten gebracht und der andere hat sie ins gute Land gebracht. Lob den Herrn. In die Ruhe Gottes hineinzukommen durch unseren Herrn Jesus Christus. Er hat die Erlösung für uns vollbracht. Und er bringt uns auch zur vollen Erfüllung von dem Willen Gottes. Wir haben solch einen wunderbaren Christus. Wir müssen nur an ihn glauben. Ohne Mose wäre es unmöglich. Ohne Josua wäre das Werk nicht getan worden. Der eine hat sie rausgebracht aus Ägypten, der andere hat sie in das gute Land gebracht. Lobe den Herrn. Dies ist eine Zusammenfassung der Kapitel 1 bis 4. Erinnert euch, haltet einfach diese zwei Personen in Erinnerung. Mose. Christus ist unser Mose. Er ist größer als Mose. Und unser Herr Jesus Christus ist der wahre Josua, der uns in das gute Land hineinbringt, um Gottes Plan zu erfüllen. Den ganzen Weg bis zum Thron zu bringen. Erinnert euch einfach, haltet einfach die Hauptpunkte in Erinnerung. Liest es wieder, lest es ein paar Mal durch. Der Herr hat uns nicht nur errettet, er hat uns auch ins Allerheiligste gebracht. Er hat den Vorhang zerrissen, dass wir alle jetzt hineingehen können. Bleibt nicht einfach draußen. Ihr braucht ein Verlangen, hineinzugehen. Niemand kann euch hinein zwingen. Hast du ein Verlangen, wenn du ein Verlangen hast, hineinzugehen, dann werdet ihr dort sein. Lobt den Herrn.